Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir sprechen über etwas, womit sich der US-Kongress heute befassen wird. Eine nicht ganz neue Idee, aber eine sehr interessante. Es geht darum zu prüfen, ob man Nachfahren versklavter Menschen Reparationen zahlen könnte. Erstmal ist die Idee, müsste man ein Expertengremium schaffen, das dann Entschädigungsansprüche von AfroamerikanerInnen prüft. Jetzt geht es allerdings natürlich auch schon direkt um einen Wert jenseits dieser Reparationen. So hat das zumindest der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus formuliert. Der hat gesagt, man wolle auch die nationale Debatte über Antworten auf die brutale Misshandlung von Afroamerikanern während der Sklaverei voranbringen damit. Britta Waldschmidt-Nelson ist Professorin für Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg. Hallo, guten Abend.
Hallo, Herr Stücke.
So einen Versuch gab es ja schon zum allerersten Mal vor 30 Jahren. Also ist es nicht ganz neu, diese Idee. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn, dass es jetzt dazu kommt, dass so ein Gremium eingerichtet wird und dann irgendwann als Ergebnis man auch sowas hat wie Reparationen?
Es ist ganz schwierig zu sagen, ob diese Initiative jetzt wirklich Erfolg haben wird, aber ich würde die Erfolgschancen jetzt auf jeden Fall höher einschätzen als in den letzten Dekaden. Denn zum einen ist im Moment der Kongress in beiden Häusern demokratisch dominiert, wenn auch im Senat sehr, sehr schwach. Und wenn überhaupt, dann ist sowas nur durchzubringen, wenn eine demokratische Mehrheit das auch entsprechend verfechten kann. Aber der wichtige Grund ist einfach noch, dass durch die ganzen Ereignisse der jüngsten Zeitgeschichte und durch den großen Erfolg und Aktivismus der Black Lives Matter Bewegung diese ganze Thematik einfach Fahrt aufgenommen hat in den USA in einer vorher nie dagewesenen Weise. Und die Frage eben der Gerechtigkeit ist jetzt in aller Munde. Und deshalb, die Frage ist, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja? Es findet ja auch jetzt gerade zur selben Zeit der Prozess statt gegen den Polizisten, unter dessen Knie George Floyd gestorben ist. Insofern ist es ja wirklich ein Zeitpunkt, wo das auch bewusst wird, was es immer noch gibt an Rassismus. Ist das denn etwas, wo man sich schon konkret auch vorstellen könnte, wie so eine Reparation aussehen könnte?
Das ist sehr schwierig mit der konkreten Ausformung. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum es bis jetzt immer gescheitert ist damit. Denn die Frage ist, wer genau wird entschädigt, wie viel wird es entschädigt, in welcher Form wird entschädigt werden. Wenn man andere, sage ich mal, historische Reparationszahlungen zum Vergleich nimmt, da war das irgendwie einfacher. Die USA haben ja zum Beispiel den Japanern oder den Japanese Americans, die unrechtmäßigerweise während des Zweiten Weltkriegs interniert und zwangsumgesiedelt wurden, denen hat man dann eben 40 Jahre später oder fast 50 Jahre später $20.000 pro Kopf zugesprochen als Entschädigung. Aber da war es ganz klar, da werden die Leute entschädigt, die damals interniert waren und noch lebten. Das waren letztendlich dann auch weniger als 90.000 Personen, die eine ganz klare Summe bekommen haben für ein persönlich erlittenes Leid. Und jetzt geht es aber darum, dass man sagt, wir wollen entschädigen für etwas, was schon mehrere hundert Jahre her ist. Und das ist sehr schwierig, in welcher Form man das macht, wer zum Beispiel berechtigt wäre. Da gibt es ja zum Beispiel die Diskussion, dass dann nur diejenigen berechtigt wären, deren Vorfahren tatsächlich schwarze Sklaven waren. Also jemand wie Barack Obama zum Beispiel, der eine weiße Mutter hat und ein Afrikaner, wäre dann nicht berechtigt. Seine Töchter hingegen schon, weil deren Mutter ja ihre Abstammung auf Sklaven zurückführen kann. Und dann ist auch immer das Argument, ob es überhaupt was bringt, dann jedem ein paar Dollar Bargeld zu geben oder ob es nicht sehr viel sinnvoller wäre, dann einen Fonds einzurichten, zum Beispiel um die Ausbildungschancen von Afroamerikanern zu verbessern, dass sie zum Beispiel dann Zuschuss zu den Gebühren, den Universitätsgebühren erhalten würden oder ähnliches.
Denn in dieser Formulierung, in diesem Wunsch steckt ja eben auch, ich habe es vorhin gesagt, der Wunsch, jetzt die Debatte auch dahin zu lenken und dahin zu schauen, dann geht es natürlich auch um im Prinzip immer noch nachwirkende Prozesse, Bildungsungerechtigkeit. Wenn man daran was ändern will, dann müsste man ja mehr machen als einfach nur irgendwo Reparationen zahlen, sondern dann müsste man ja wirklich genau überlegen, was tun wir, damit wir wirklich sozusagen diese langen Nachwirkungen irgendwie damit idealerweise beenden.
Ja, definitiv. Denn es kann ja auch dabei nicht nur um die Sklaverei als solche gehen, die halt 1865 abgeschafft wurde, sondern man darf ja nicht vergessen, dass wirklich bis in die 60er Jahre hinein dieses letzten Jahrhunderts, also bis 1965, legale Diskriminierung existierte in den USA und dass Schwarze also zum Beispiel im ganzen Süden eigentlich vom Besuch von Hochschulen ausgeschlossen waren, von öffentlichen, und in allen Bereichen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens schlimmste Diskriminierung herrschte, deren Nachwirkungen halt heute auch spürbar sind. Es ist ja kein Zufall, dass das Durchschnittseinkommen einer schwarzen Familie nur knapp über 40% dessen einer weißen Familie ist und das Eigentum, also wenn man vom Net Worth spricht, da hat die durchschnittliche weiße Familie ungefähr 10-mal so viel wie die durchschnittliche schwarze Familie. Ja, also auch im Bereich Bildung, Krankenversicherung, all diese Sachen hinken Schwarze sehr hinterher und da wäre es wahrscheinlich sehr viel sinnvoller, statt jetzt wirklich genau zu recherchieren, wessen Vorfahre war jetzt ein Sklave, mehr einfach zu tun für die soziale Gerechtigkeit.
In späteren Fällen sozusagen gibt es durchaus, habe ich gelesen, Beispiele für Reparationszahlungen, also zum Beispiel Menschen, die in Chicago Geld beantragen können, weil sie in den Jahren zwischen 1919 und 1969 von rassistischer Wohnungspolitik betroffen waren. Das ist ja auch irgendwie ein Beispiel, wo es funktioniert offensichtlich. Ist es da leichter als bei dem älteren Thema quasi?
Ja. Ich glaube, Sie beziehen sich auf Evanston, das ist ein Vorort von Chicago und ist eigentlich die erste Stadt, die jetzt wirklich gesagt hat, sie zahlen Reparationen, genau wie Sie sagten, aber eben nur an schwarze Bürger, die nachweisen können, dass ihre Vorfahren eben in diesem Zeitraum 1919 bis 1969 dort gelebt haben. Und die kriegen dann bis zu 25.000 US-Dollar, aber nur, wenn sie dann dort auch ein Haus kaufen in Evanston oder ihr Haus renovieren. Das Geld ist also sehr zweckgebunden an Immobilien. Und man muss dazu auch sagen, dass der Anteil der schwarzen Bevölkerung in Evanston gerade mal 16% beträgt. Das sind dann also überschaubare Summen zu einem Zweck, der ja dann auch der Stadt wieder ein bisschen zugutekommt, ne? Weil der dann in Infrastruktur sozusagen investiert wird in der Stadt. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht eine tolle Lösung und Initiative ist, aber das ist sicher einfacher, das mit so einem zweckgebundenen Weg zu tun in einem kleinen Umfang, als wenn man das auf die ganze USA übertragen wollte. Vielleicht ist interessant, dass in Chicago beispielsweise ja auch schon 2015, das war dann kurz nach dieser brutalen Ermordung auch von Michael Brown, dass dort ein Fonds eingerichtet wurde über 5 Millionen Dollar, mit dem man halt Opfer von Polizeibrutalität entschädigt aus diesem Fonds heraus. Das ist auch so eine städtische Initiative. Also es tut sich da jetzt einiges in den letzten Jahren. Ich denke, da ist jetzt ein Momentum, was vieles möglich machen kann.
Sagt Britta Waldschmidt-Nelson. Sie ist Professorin für Geschichte an der Universität Augsburg. Ich danke Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Stucke.